stecken.
Heute geht es ja um die Jahreslosung, wie angekündigt. Und wer von euch hat die Jahreslosung schon entdeckt, hier vorne im Podium? Ja, viele, etliche. So, und wisst ihr auch, wo das steht? Wo steht denn die Jahreslosung? Habt ihr das auch entdeckt? 1. Thessalonicher 5, Vers 21. Und wir haben heute ein kleines Experiment vor. Wir haben nämlich nicht einen Prediger, sondern wir haben drei Prediger eingeladen. Und ich übergebe jetzt dem Benny, der den ersten Input zur Jahreslosung für uns hat.
Ich freue mich, dass ich einfach ein paar Gedanken mit euch teilen kann zur Jahreslosung. Und natürlich gilt für alles Gesagte, das was hier steht, das ist eine gute Anweisung, auch für das, was ich sage generell. Ja, mein erster Gedanke, wo ich die Jahreslosung gelesen habe, habe ich gedacht, hey, das hört sich nach Prüfungsstress an. Also so könnte man es fast sagen. Und ich habe gedacht, die Jahreslosung, die mir eigentlich davor gehabt habe, oder zwei Jahre davor, du bist ein Gott, der mich sieht, das hört sich irgendwie entspannter für mich an. Also genau. Ja, es heißt ja wirklich, prüfet alles. Und das alles, das denke ich, das heißt auch alles. Wenn ich aber jetzt anfange, alles, was mir begegnet in meinem Alltag, wie ich reagiere vielleicht, wie Dinge mir passieren, wenn ich das anfange zu hinterfragen oder darüber nachzudenken, was das für mich bedeuten kann, ich denke, dann werde ich nicht mehr fertig. Das ist schnell eine Aufgabe, die gar nicht so zu bewältigen ist. Und ich denke, dass das so ein wesentlicher Punkt ist für mich, dass ich sage, hey, es ist wichtig, dass ich mit Gott in Kontakt bin, dass er mir zeigt, welche Dinge wichtig für mich sind, welche Dinge ich nachgehen soll oder welche Dinge ja, ich prüfen soll und welche wirklich für mich relevant sind und welche ich überdenken soll. Also es funktioniert nur in Kontakt mit Gott, der mir das offenbar macht, was mir im Alltag passiert alles und mir Dinge wichtig werden lässt. Wir hatten vor einem halben Jahr mal ein Erlebnis, da gab es einen Stromausfall bei uns in Friolzheim. Aber nicht nur in Friolzheim, sondern drumherum auch. Also da waren mehrere Ortschaften betroffen. Und wie es dann halt so ist, wenn man im Homeoffice sitzt, dann hat man ja unfreiwillig kurz mal schnell viel Zeit. Und als dann das Internet wieder da war, also Mobilfunkmaster funktioniert zuerst, Handy funktioniert, da habe ich gedacht, hey, Blackout, Thema kennt ja jeder, was kann ich eigentlich machen? Ich gucke mal gleich mal im Preisvergleich, was eigentlich so ein Akku kostet, den ich mir anschaffen kann, um das nächste Mal gleich mal abzustellen, wenn der Strom fehlt, dass ich trotzdem was machen kann. Und als ich da kurze Zeit später dann drüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, hey, völlig daneben eigentlich. Ich war echt enttäuscht über mich selber, weil mir dann so klar wurde, ist, hey, bringe ich meine Dinge eigentlich zuerst vor Gott oder gucke ich mal selber, wie ich sie gerade biegen kann. Und genau das war das Thema, dass ich erst mal selber geguckt habe, hey, wie können wir die Situation nächstes Mal in den Griff kriegen, was kann ich besser machen. Aber das Wesentliche, denke ich echt, ist das Vertrauen dabei echt auf Gott zu setzen und ihn wirklich in alle Dinge im Alltag, egal ob das Freude oder Leid ist oder ja, Erfolg, Enttäuschung, dass ich da bei Gott bin, dass das meine erste Adresse ist, wo ich mich dran wende. Dann denke ich auch, ein zweiter Punkt kann auch sein, die Lehre, die ich höre, habe ich jetzt mal so ein bisschen bezeichnet. Ich denke, in der Bibel gibt es viele Stellen, oder wir lesen an vielen Stellen, dass es vor Irrlehrer gewarnt wird, also Jesus selber macht es. Dann in der Briefe gibt es dann auch nochmal Stellen, deshalb denke ich auch, dass da schon eine besondere Priorität auch drauf liegt. Im 2. Petrus 2, Vers 1 heißt es dazu, es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch sein werden falsche Lehrer, die verderbliche Irrlehre einführen und verleugnen den Herrn, der sie losgekauft hat. Und da denke ich, wir sind so mitte drin. Also wir sind echt mitte drin. Wer bei YouTube einen Prediger sucht zu einem bestimmten Thema, ich denke, wir sind völlig verloren, wenn wir da nicht Gottes Wort uns auskennen. Da gibt es eine Bandbreite, da sind wir echt mitten drin in dem Thema Irrlehre, dass wir unterscheiden müssen, was gut ist und was relevant ist und was aber auch nicht und was nicht mit Gottes Wort übereinstimmt. Für mich konkret bedeutet das auch, dass ich eigentlich gern in Vorträge oder Bibelarbeit oder Predigte auch mitschreibe und dann mir auch die Aufschriebe danach angucke und Quersteller nachschlage und das dann in ein Buch übertrage, einfach um da dem auch nachzugehen. Aber ich muss auch sagen, ich stehe garantiert nicht hier, weil es bei mir alles super läuft. Also da gibt es noch ganz viel Potenzial nach oben. Ich denke aber auch, dass unsere Gemeinde oder Gemeinde generell ein Platz ist, wo wir uns ermutigen dürfen, genau da auch dran zu bleiben. Ich will mich in der Bibel auskennen, weil es Gottes Wort ist und weil es einfach auch sein offenbarter Wille ist, den ich direkt lesen kann. Ja, der Vers hört auf mit das Gute, also behaltet das Gute. Ich war mir gar nicht so sicher, das Gute, wenn ich darüber nachdenke, dann ist ja ganz arg viel gut. Jetzt zum Beispiel, ich engagiere mich immer Verein, das ist gut. Dann, wer gute Schulnote heimbringt, das wird eigentlich auch als gut angesehen. Oder wer Leistungen am Arbeitsplatz bringt, wer sein Haus mit einer Wärmepumpe heizt oder wer beim THW ist, das ist alles gut. Also ich treffe eigentlich drauf, dass in unserem Umfeld dass der Begriff Gutes inflationär eigentlich gebraucht wird. Das heißt, eigentlich ist gar nicht mehr so wirklich klar, was das Gute ist. Und ich denke, da müssen wir die Maßstäbe mit der Bibel immer wieder auch abgleichen und gucken, was ist denn das Gute, das für uns auch dran ist. So eine generelle Aussage habe ich da in Micha gefunden, Kapitel 6, Vers 8, da steht, ein ganz bekannter Vers auch, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Also eigentlich reduziert auf drei einfache Punkte, einfach in Anführungsstriche. Gottes Wort halten, Liebe üben und Demut vor Gott. Und das ist der Kern, sage ich mal, ist wieder die Liebe, die wir auch in der letzten Jahreslosung gehabt haben. Also alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Aber ganz konträr dazu ist eigentlich meine menschliche Natur. Und das muss ich sagen, das ist ja nichts Automatisches, dass ich Gutes tue, sondern das Gegenteil ist ja eigentlich der Fall. Paulus schreibt zum Beispiel, mir, der ich das Gute tun will, hängt das Böse an. Also in Wirklichkeit bin ich auf die Vergebung und die Gnade von Gott jeden Tag angewiesen im neuen Jahr. Aber dennoch will ich auch für mich in Anspruch nehmen, das, was in Epheser steht, Epheser 2, Vers 10, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Und da will ich auch drauf vertrauen im kommenden Jahr.
Ja, auch hallo von meiner Seite. Ich darf auch heute noch ein paar Gedanken mitteilen. Ja, Ebbe, du hast es schon richtig gesagt, es ist ein spannendes Experiment, mehrere Leute über fünf Wörter reden zu lassen. Ich weiß nicht, was sich die Gemeindeleitung da gedacht hat, aber wahrscheinlich, wenn man es mehrmals hört, irgendwann sagt es vielleicht auch mal ins Herz runter. Ja, ich möchte auch ein paar Gedanken mit euch teilen, wobei ich mir bewusst bin, dass es auch Stückwerk ist. Wenn man so die Jahreslosung anschaut, dann sind es fünf Worte und das ist eigentlich ziemlich knackig. Prüft alles und behalte das Gute. Klingt eigentlich ganz logisch, wenn man das so sich mal kurz durch den Kopf gehen lassen. Und ich glaube auch die meisten Menschen würden sich dahinter versammeln können, dass das was Gutes ist. Das klingt eigentlich nach weisen Worten und wahrscheinlich würde der ein oder andere gar vermuten, dass es in der Bibel steht, wenn man ihn fragen würde. Doch schaut man sich den Satz an, so weiß man, dass manche Situationen und Informationen uns es nicht immer leicht machen, nur das Gute zu behalten. Ja, wenn wir so die mediale Berichterstattung sehen, so sind Neuigkeiten nicht immer so aufgebaut, dass das Gute zuerst berichtet wird oder auch eine Überschrift zeichnet. Aber ich denke, der Vers, wie wir hier an der Wand den so schön haben, der soll uns für 2025 Hoffnung, so für Hoffnung stehen. Gerade weil die Nachrichten aus aller Welt nicht das Gute immer hervorbringen. Und ich freue mich über den Jahresspruch, denn man kann sich den gut merken, weil er kurz ist und weil er einfach und schlicht daherkommt. Aber er lässt doch auch durchblicken, dass wir für den Satz auch Übernatürliches bedürfen, um das Gute zu behalten und umsetzen zu können. Mein erster Gedanke war, selbst wenn ich das eine beherzigen würde, wird das andere nicht automatisch bei mir in den Blick kommen oder wirklich sich durchsetzen. Ich habe jetzt so zwei Blickwinkel, die ich kurz wagen will. Einmal so ein menschlicher Blick und einmal, was Gott in uns Menschen bewegen will. Zu dem menschlichen Blick könnte man mit dem Satz "Prüfet alles und haltet das Gute" auch eine Aufforderung sehen, in unserem alltäglichen Leben, in Familie, Beruf und Umfeld das Gute zu bewahren. Ja, das ist eigentlich ziemlich ein guter Satz. Nur das Gute zu behalten, das ist ja an sich immer schön und hat auch einen positiven Einfluss auf das, wie mein weiterer Verlauf so sich entwickelt. Und auch wenn man gut unterwegs ist, dann hat man wahrscheinlich auch gute Möglichkeiten. Das ist ja eigentlich so, das schließt sich ja nicht aus. Man könnte auch christlich beipflichten und sagen, Gott hat uns Wissen, Herz, Verstand und Gewissen gegeben und auch jeden so gut ausgestattet. Wenn wir so das umsetzen, dann ist es vielleicht das, was der Vers uns sagen will. Oder auch in der Zeit, in der wir so Gerechtigkeit und Wahrheit suchen und das alles ein bisschen so unter den Druck geraten ist, ist es vielleicht ein Vorsatz, den man einfach sich nehmen kann. Aber reicht es? Ich glaube, dieser menschliche Blick, das wäre vielleicht das eine. So oder auch anders könnte man das vielleicht verstehen, wenn man den Satz nur an sich sieht, wie ich es gerade beschrieben habe in den 2, 3 Sätzen. Aber ich spüre, dass der Paulus hier auf was anderes abzielt, was Gott Gutes in uns vollbringen will. Er spricht in dem Kapitel 5, da wo der Satz drin steht, über Wachsamkeit im Geiste, bis Jesus wiederkommt. Er fängt auch schon im Vers 2 an, dass er sagt, die Wiederkunft, die wird, ihr wisst selbst nicht genau, dass ihr wisst selbst ganz genau, dass der Tag des Herrn so unvorhergesehen kommt wie ein Dieb in der Nacht. Also zeitlich völlig überraschend, so wird es uns ereilen. Zum Abschluss des Briefes betont er dann die Haltung der Thessaloniker, die sie anstreben würden. Aber der Vers 21, der steht nicht nur so allein. Ich glaube, der Daniel hat es gerade schon so vorher gut gesagt. Er ist eingebettet in mehrere Aufforderungen. Und ich will es einfach nochmal wiederholen. Auch der Daniel hat mir es schon fast vorweggenommen. Vers 16, was steht da drin? Der Satz, der ist in mehr eingebettet als nur so ein 5 Worte. Freut euch alle Zeit. Ja, auch das ist was wir nicht so erzeugen können. Also unsere Freude, die wir so als Menschen haben, die ist immer von kurzer Dauer. Aber wenn Gott uns Freude schenkt, dann kann das eine andere Wirkung haben. Vers 17, betet unablässig. Das fällt uns auch nicht so leicht in den Schoß. Und ich denke, ich bin so beim Wächtergebet dabei und ich merke manchmal, wie so Gebetszeiten, der Anlauf in solche Zeiten, dass es manchmal ganz schön schwierig ist und hindernisreich. Und ich glaube, das ist auch Beten unablässig, das ist einfach ein Thema, wo wir immer dran zu arbeiten haben. Vers 18 sagt, in allem Dank. Ja, und das, was nicht läuft, da haben wir immer viel zu sagen, aber so Danke zu sagen für Themen, die wir einfach Dankbarkeit empfinden, ich glaube, da haben wir alle Luft nach oben, das bewusster zu tun. Dann der Vers 19, denn Geist löscht nicht aus. Den Vers 20, Weissagungen verachtet nicht. Und ich glaube, das dürfen wir auch bei uns hier in der Gemeinde noch mehr üben. Aber über all dem sei gesagt, was der Vers 21 steht, prüfet, aber alles das Gute behaltet. Eigentlich will uns Gott total reich beschenken. Für mich heißt es, sich auszustrecken und empfangen wollen, was uns Gott durch den Heiligen Geist als Vermittler nahebringt. Das passiert, wenn ich selber so, ich habe immer so das Bild, so die Antennen ausfahren und auf Empfang gehe, beim Hören von Predigten oder Bibelauslegungen, bei persönlichen Bibellesen oder Gebetszeiten, Gespräch mit anderen Jesus-Nachfolgern. Da können uns Dinge ins Herz situativ gesprochen werden, in Gedanken, aber auch Träume oder Verständnis zu Textbausteinen, die wir neu entdecken oder vorher vielleicht nicht so verstanden haben. Auch will er uns bewegen und er befähigt uns, das zu tun, was er in unseren Lebensweg gelegt hat. Ja, er macht. Das macht er. Und da bin ich froh, dass er im Philipper 2, Vers 13, da auch nochmal ein Satz steht, der mich dazu ergänzend bewegt. Ihr könnt es, denn Gott selbst bewirkt in euch nicht nur das Wollen, sondern auch das Vollbringen, so wie es ihm gefällt. Also die Jahreslosung soll uns ermutigen, auf Sendung zu sein, die Antenne auszufahren und ja, ganz dabei zu sein. Gott hilft dann beim Hören, beim Verstehen, beim Umsetzen in die Taten und er bringt auch die Früchte. Das heißt, wir können da ganz entspannt sein und das ist prima so. Und ich glaube, dass er alles in der Hand hält, das ist ein guter Ansatz. Und ich möchte euch ermutigen, in das Jahr 2025 mit viel Zuversicht und Hoffnung zu gehen. Ja, und ich glaube, das Lied vorhin fand ich sehr gut. wie das gesagt hat, es gibt Gutes neu zu entdecken. Und das wünsche ich uns, dass wir das im Jahr 25 tun.
So, guten Morgen auch von mir. Ich bin der Dritte im Bunde, ihr ahnt es schon. Vielen Dank an euch, dass ihr euch drauf eingelassen habt. Das war ja auch spannend. Was kommt jetzt tatsächlich an? Wiederholt sich alles? Und ihr habt jetzt schon gemerkt, eigentlich ist das meiste schon gesagt. Ihr habt trotzdem noch ein paar Worte. Also wenn ich mal zwischendurch ein bisschen stock, dann fliege ich mal drüber und gucke, was kann ich alles weglassen. Ansonsten müsste ich sagen, die nächste anderthalb Stunde werdet ihr da hören, was mir so gekommen ist zu dem Ganzen. Genau. Auch von mir noch ein paar Gedanken einfach. Und ich finde es gut, das einmal so mit meinen Geschwistern zusammen zu tragen. Prüft alles und behaltet das Gute. Ihr habt mir gedacht, wer prüft hier was, wie und wozu eigentlich? Mein Fokus liegt jetzt mehr auf der Gemeinde, auf dem biblischen Wort. Also zunächst meint der Paulus die Gemeinde in Thessalonik, aber mit ihr natürlich auch uns. Wir sind auch eine neutestamentliche Gemeinde. Und eigentlich geht es bei den Thessalonikern ja darum, was für Inhalte werden dort eigentlich vermittelt? Entsprechen die Inhalte dem Wort, dem Wille Gottes? Und das sind wir, du und ich, sind aufgefordert, nicht einfach blind zu glauben und zu schlucken, sondern wirklich prüfen. Was sollen wir denn prüfen? Alles. Ist ziemlich viel, gell? Aber ich glaube, der Paulus sagt hier mit anderen Worten, seid einfach wach, seid präsent und guckt, was ihr in euch aufnehmt. Und interessant fand ich auch, dass der Paulus selber diese Prüfung will von seinen eigenen Worten. Also der Paulus wird ja von uns heute sehr hoch angesehen mit dem, was er sagt. Da sagen wir, ja, das ist die Wahrheit, da brauchen wir nicht dran rütteln. Aber auch er wünscht sich, dass die Gemeinde prüft, was er ihr sagt. Damals die Gemeinde in Beröa, das war so 80 Kilometer weg von Thessalonik, wo die Thessaloniker waren, wo unsere Jahreslosung herstammt. Die haben quasi anhand der Schrift des Alten Testamentes, die die damals hatten, haben sie geprüft, ob es der Wahrheit entspricht. Und da heißt es, wird nochmal bestätigt, in der Apostelgeschichte, da steht es direkt, die Brüder schickten noch in der Nacht Paulus und Silas weiter nach Beröa. Nach ihrer Ankunft gingen sie in die Synagoge der Juden. Diese waren freundlicher als die in Thessalonik. Mit großer Bereitschaft nahmen sie das Wort auf und forschten Tag für Tag in den Schriften nach, ob es sich wirklich so verhielt. Also hier sehen wir ein biblisches Zeugnis vom Prüfer der Gemeinde, dessen Prüfer, was ihr so vorgesetzt wird. Es geht dabei nicht nur um ein kritisches Prüfen, um ein falsch oder richtig, sondern vielmehr um eine Wachheit, um eine aktive Präsenz der Zuhörer. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Nicht einfach so sich berieseln lassen, sondern wirklich aktiv dabei sein, darüber nachdenken, abgleiche innerlich, wie verstehe ich das, mit jemandem drüber rede. Und ich glaube, der Schlüssel, dass überhaupt was von dem Gute, was uns entgegenkommt, was gesagt wird, auf gute Boden fallen kann, ist das wirklich, dass man, ja, das wollte ich sagen, dieses Prüfen ist wirklich ein Schlüssel, dass das Gute auch ankommen kann und dann wir das für uns auch annehmen können. Weil das Ziel von einer Predigt oder von Wort Gottes ist nicht das Prüfen, sondern ist die Frucht. Das wurde auch schon vorhin gesagt. Bei Prüfen geht es also um Qualität. Qualitätsprüfung kennen wir vielleicht aus Firmen, wo irgendwas geprüft wird, was Wareneingang, wo Dinge überprüft werden, ob die verwendbar sind, ob die okay sind, ob die qualitativ hochwertig sind. Und Prüfe ist in der Bibel üblich und ist intensiv. Und das heißt eigentlich, der griechische Begriff, den ich nicht aussprechen kann tatsächlich, der bedeutet eigentlich prüfen, erproben, nachweisen, anerkennen oder auch annehmen. Und dieser Begriff war ursprünglich so für das Prüfen von Echtheit oder Unechtheit von Metall, von Gold, von Edelmetallen, von Münzen eigentlich verwendet. Und beim Prüfen, da erhitzt man was, da steckt man Energie rein, um so das Gute vom Schlechten zu trennen. Und heute bei uns, wenn man es auf Gemeinde überträgt, geht es um Menschen, geht es um Lehre, geht es um Prophetie. im Hören auf den Geist Gottes schauen wir die Fakten an. Wir verwenden Energie, wir prüfen, wir untersuchen, was passt zu Gott, was passt nicht. Ich fand einen interessanten Satz vom Christian Rust, den ich sehr schätze, ihr kennt ihn vielleicht, einfach zum Thema, da wir alle Menschen sind, deshalb müssen wir prüfen, weil wir Menschen sind und können sich Dinge einschleichen. Und er sagt so zu dem neuen Leben in Christus, ich bin zwar in Christus eine völlig neue Schöpfung geworden, und dennoch merke ich in allen Bereichen noch die Existenz des Alten, so als hätte sie Schleifspuren hinterlassen. Diese alte, von Unerlöstheit und Gottesferne geprägte Selbstherrlichkeit des Menschen begleitet den Prozess der Heiligung und des Lebens geradezu wie ein fauliger Geruch des Todes. Ja, so sind wir alle alt und neu zugleich. Das Alte ist auch immer noch an uns und haftet uns noch an. Deshalb sind wir aufgefordert, zu prüfen, zu gucken, genau hinzuschauen. Auch im Gespräch in Kleingruppe oder hier jetzt am Sonntagmorgen, wenn wir uns treffen, wenn wir miteinander reden, auch diese Zeiten, wo wir miteinander unterwegs sind und vielleicht auch Inhalte teilen können, entscheidend dazu beitragen, dass wir einfach Orientierung behalten. Da kann es passieren, dass, oder da kann sein, dass prophetische Rede auch geschieht. Das heißt, dass Gott durch seinen Geist, der in uns wohnt, direkt in eine Situation spricht und dort mit Offenbarung und Licht kommt. Und genau diese Wirkungen, wir haben es vorher schon gehört, in welchem Kontext der ganze, also die Jahreslosung steht, auch den Geist soll man nicht dämpfen. Und genau das war bei den Thessalonicher dann das Problem, dass sie quasi, weil Irrlehre da war, weil Dinge nicht so liefert, wie sie laufen hätte sollen, dann ist man quasi auf der anderen Seite vom Pferd ein Stück abgerutscht und hat dann eigentlich alles in Frage gestellt, um ja nichts Falsches zuzulassen und ihnen sozusagen, wenn man es mit unseren Worten sagt, das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Unsere letzte Jahreslosung hieß, alles was ihr tut, geschehe in Liebe. Vorher kam es im Lied, beim Prüfen wollen wir uns darauf fokussieren, auch Gutes zu finden und auch in Liebe zu prüfen. Ich merke das bei mir selber manchmal. Ich kann beim Prüfen Schlechtes finden wollen oder ich kann auch Gutes finden wollen. Und versteht mich nicht falsch, alles, was wir an Nicht-Gutem entdecken, das soll auch wirklich angesprochen werden und soll auch gemieden werden, ganz sicher. Aber trotzdem wollen wir eigentlich das Gute suchen und auch das Gute behalten. Der Paulus sagt ja, das, was alles davor kommt, dann heißt es, prüft aber alles. Also lasst die Wirkungen auch zu und dann prüft und tut nicht alles klein machen, um nur nicht prüfen zu müssen. Da wird es dann nämlich tatsächlich erwachsen, da müssen wir genau hinschauen. Da haben wir auch die Verantwortung zu prüfen, zu gucken, was lasse ich an mich ran und was nicht. Genau. Man kann nämlich, so geht mir es manchmal, man kann leicht auch an Dinge, die nicht so toll sind, vielleicht hängen bleiben. Und dann ist tatsächlich oft so, dass alles in einem schlechten Licht erscheint, bewusst oder unbewusst, aussortiert wird. Und dann haben wir eigentlich gar nichts. Dann lacht sich der Feind ins Fäustchen und hat es wieder geschafft, dass wir Gottes Zusage für uns eigentlich auch dann nicht in uns haben. Das Gute auch quasi wegradiert haben. Und zurück bleibt Leere und Kraftlosigkeit, dann war es irgendwie vergeudete Zeit, hier zu sein, wenn dann so ein negativer Touch über allem hängt. Also lasst uns das Gute suchen, finden und annehmen. Und in dem, was mir als schwierig findet, wünsche ich mir, dass wir eine Gesprächskultur auch entwickeln, wo man über die Dinge reden kann, sich austauschen kann und dann kann man Dinge auch aussortieren oder annehmen. Und kann so, hat so dann tatsächlich auch einen Wert von dem, was von vorne kommt. Paulus hat den Menschen das Evangelium verkündigt in Thessalonich, das sie aufnahmet. Er hat dort eine Gemeinde gegründet. Doch schon nach kurzer Zeit war dann auch Irrlehre in der Gemeinde. Leute vorgaben in der Vollmacht des Heiligen Geistes zu reden, haben Weissagungen gemacht. aber in Wirklichkeit war es ihr eigenes. Und dann hat eben die Gemeinde überreagiert und hat dann vieles einfach weggefegt und gar nicht mehr zugelassen. Also an was wollen wir uns orientieren? Der Apostel Johannes schreibt, liebe Freunde, glaubt nicht jedem, der behauptet, seine Botschaft sei ihm von Gottes Geist gegeben, sondern prüft, ob das, was er sagt, wirklich von Gott kommt. Denn in dieser Welt verbreiten sich jetzt zahlreiche Lügenpropheten, verbreiten die Lügenpropheten ihre falschen Lehren. Ich bin eigentlich überrascht, dass das schon damals so war, vor so langer Zeit, wo wir denken, das geht bei uns alles so stark in die Richtung. Und Paulus schreibt auch an die Römer, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Es ist also äußerst wichtig, dass wir einen Maßstab haben, an dem wir prüfen können. Und der Maßstab soll dauerhaft sein, der soll verlässlich sein, der soll heute, morgen und auch in Zukunft der gleiche sein und der soll uns Orientierung geben. Genau, in unserer Zeit, wenn man jetzt wieder einen Sprung macht, wo bewusst auch vorsätzlich Falschmeldungen sogar von Regierungsstellen verbreitet werden, da müssen wir echt wissen, was Wahrheit ist, was und wem wir glauben und vertrauen wollen. Und die absolute Wahrheit wird bei uns oft tatsächlich dermaßen aggressiv bekämpft und verdreht, abgelehnt. Religiöse Wahrheit in einem absoluten Sinn kann und darf es gar nicht mehr geben heute. Denn dieser Anspruch gefährdet eigentlich den gesellschaftlichen Frieden. Stand in der Idea Spektrum vor Jahren mal. Und es ist tatsächlich so, dass auch zum Teil in Kirche und Gemeinde es nicht mehr sicher ist, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, war er tatsächlich tot. Und wenn er tot war, ist er auferstanden. Also es wird vieles verwischt, wird vieles nicht mehr so klar gesagt oder nicht mehr so geglaubt, wie es im Wort Gottes steht. Und das ist mir unendlich wichtig, dass man da nicht Abstriche macht, wenn es wirklich um den Kern von unserem Glauben geht, wenn es um Jesus Christus geht. Denn wenn wir das machen, dann ist letztlich alles gleichgültig, also gleichgültig. Wahrheit und Unwahrheit sind austauschbar. Damit kann man auf Dauer nicht leben, da haben wir keine Orientierung mehr und das zerstört Gesellschaft und auch Gemeinde. Also an der Stelle ist Jesus Christus tatsächlich der Unterschied. Achim hat es schon gesagt und auch der Benni. Das Wort Gottes, an Jesus scheiden sich die Geister. Er sagt in göttlicher Autorität, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Orientierung gibt es bei ihm und nur bei ihm, der die Wahrheit in Person ist. Was gibt es Besseres, als ihm zu vertrauen? Mit seiner Hilfe wollen wir das tun und alles prüfen und wirklich das Gute anschauen und in uns behalten und in uns tragen. Genau, soweit von mir.
Was ich da drin auch sehe, ist natürlich so der Blick auch der Kinder. Man hat eine Lupe, man ist detektiv, man forscht, man wird aktiv und man guckt. Und das können wir, glaube ich, das ganze Jahr über. Und uns dann einfach verschiedene Sachen angucken und gucken, ist es wirklich gut, ist es halb gut oder gar nicht gut. Ein Beispiel, was mir eingefallen ist, also die Kinder, die schlotzen hier unheimlich gern Süßigkeiten. Und wie kann Zucker, was so lecker schmeckt, nicht gut sein? Also einfach so als Beispiel, wie kann ich das jemand klar machen? Oftmals kriegen wir so Honigfallen angeboten in der Welt und letztendlich tut es uns nicht gut, sondern es ist einfach letztendlich schädlich für uns und für unser Leben. Und Gott hat hat die Fülle, hat das Gute und bei ihm finden wir wirklich auch wirklich, ja, die Wahrheit und die Fülle und das hat er auch für uns vorbereitet. Er will die Fülle haben, dass wir die Fülle haben in unserem Leben und die finden wir bei ihm.